Die ARD-Themenwoche Stadt-Land-Wandel. Wo ist die Zukunft zu Hause?
SWR 2 Tandem.
Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Wir sind in der ARD-Themenwoche Stadt-Land-Wandel. Und heute wollen wir übers Bauen, Planen und Wohnen reden. In vielen Städten ist schließlich der Bedarf an mehr Wohnraum groß wie nie. Umgekehrt träumen viele auch heute vom Eigenheim außerhalb der Stadt. Aber Gebäude zu errichten und zu nutzen gehört zu den klimaschädlichsten menschlichen Aktivitäten überhaupt. Am weltweiten CO2-Ausstoß im Energiebereich hat die Baubranche laut UN einen Anteil von ungefähr 40%. Tja, dürfen wir also eigentlich gar nichts mehr bauen und nicht so wohnen, wie wir gerne möchten? Oder lässt sich da auf eine Weise umsteuern, die uns am Ende vielleicht sogar gut tut? Alle solche Fragen können wir an unseren heutigen Studiogast weiterreichen. Elisabeth Brohrmann ist seit 15 Jahren Architektin und engagiert sich außerdem bei der Organisation Architects for Future, die sich für einen nachhaltigen Wandel in der Baubranche einsetzt. Willkommen bei Tandem, Frau Brohrmann.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Wenn Sie sich Ihr persönliches Traumhaus errichten dürften, wie sähe das ungefähr aus und wo würden Sie es hinstellen?
Natürlich ist der Grundsatz erstmal, dass es ein Bestandsgebäude ist, was dann schön saniert und ausgebaut wird und am besten natürlich mit ökologischen und nachwachsenden und gesunden Materialien, sodass man da vielleicht sogar auch in einer Gemeinschaft zusammenleben kann und auch ein wenig das gemeinschaftliche Wohnen miteinander ausprobieren kann.
Also Sie würden auch als Architektin sagen, bauen muss gar nicht sein.
Nee, wir als Architects for Future sagen eben, das neue Bauen ist eigentlich nicht mehr Bauen. Sie haben es ja schon in Ihrer Einleitung gesagt. Bauen ist so klimaschädlich, dass wir unbedingt den Bestand weiter nutzen müssen. Das, was wir da an sogenannter grauer Energie schon verbaut haben und auch an den Rohstoffen, die dort verbaut sind, weiter nutzen können, da den Fokus drauf legen. Und Deutschland ist gebaut. Wir müssen das nutzen, was wir haben, damit umgehen, das smart weiterentwickeln und eben den Neubau vermeiden.
Und wenn gebaut wird, welche Sorte von den üblichen Neubauten ärgert Sie am meisten?
Im Moment ist halt alles ausgerichtet auf Baukonstruktionen aus Beton und Stahl und auch eben alles auf den Neubau. Egal, ob es jetzt um die Politik geht, um die Bauwirtschaft oder auch die Baulehre, alles fokussiert sich auf diese Mantren Neubau, Beton, Stahl. Das war natürlich auch lange Zeit das Mittel zum Zweck, aber so wie wir im Moment bauen, ist das nicht mehr zeitgemäß und auch nicht mehr zukunftsfähig.
Wir wollen über den dringend fälligen klimakompatiblen Wandel in der Baubranche reden in SWR 2 Tandem mit unserem Gast, der Architektin Elisabeth Brohrmann. In Köln geboren, hat in Karlsruhe und Aachen studiert, lebt und arbeitet heute in Berlin und ist eben auch Mitglied von Architects for Future. Das erste Gebot sozusagen, das ich gelesen habe im Statement von Architects for Future, Frau Brohrmann, lautet: hinterfragt Abriss kritisch. Sie haben es gerade schon gleich als erstes auch gesagt. Ist das also klimapolitisch so die größte Sünde im Baubereich, dass wir quasi wie beim Essen zu viel wegschmeißen?
Absolut. Also so wie wir gerade bauen, unterschlagen wir einen entscheidenden Teil, und zwar die graue Energie. Ich sagte das schon gerade. Das ist die Energie, die beim Rohstoffabbau, bei der Rohstoffgewinnung, beim Transport, beim Bau selber und nachher eben auch beim späteren Rückbau oder der Entsorgung eines Gebäudes anfällt. Und im Moment betrachten wir Gebäude energiemäßig nur nach ihrer Betriebsenergie, also den Heiz- und Wärme- und Kühlbedarfen, die sie im laufenden Betrieb verbrauchen. Und diese graue Energie macht nach neuen Studien aber je nach Bauweise fast bis zu 50% der Gesamtenergie eines Gebäudes aus, wenn man den gesamten Lebenszyklus betrachtet. Und damit unterschlagen wir eben einen entscheidenden Teil, wenn wir die nicht mit einrechnen. Das ist dann keine transparente Ökobilanz mehr. Und dadurch reißen wir im Moment viel zu schnell ab. Wir erwarten diese graue Energie nicht, nutzen die Rohstoffe nicht weiter und verbrauchen auch immer wieder neue Fläche. Und davon müssen wir weg. Also wir müssen das weiter nutzen, was wir im Moment haben.
Vielleicht machen wir es kurz an dem Beispiel fest. In Stuttgart zum Beispiel wird gerade darüber diskutiert, was mit dem Schöttle-Areal im Süden der Stadt passieren soll. Da zieht übernächstes Jahr das Statistische Landesamt aus. Das Land Baden-Württemberg und auch die Stadt Stuttgart tendieren, wenn ich das richtig verstanden habe, zu einem Abriss, der dann Platz für Neubauten macht. Eine Initiative in Stuttgart plädiert dagegen für eine Umnutzung dieses 60er-Jahre-Baus. Und ich nehme an, da wären auch Sie dafür. Was wäre alles gewonnen, wenn man hier nicht abreißt?
Genau, unsere Ortsgruppe in Stuttgart ist auch da sehr aktiv in dieser Initiative, weil es eben genau darum geht, die verbrauchten Rohstoffe und die bisher verbrauchte Energie, die schon im Gebäude steckt, weiter zu nutzen. Die Flächen sind ja da. Wenn man das jetzt abreißen würde, würde nicht nur wahnsinnig viel Müll entstehen und Rohstoffe verschwendet werden. Man müsste ja auch alles wieder von Null aufbauen und dafür eben auch neue Massen an Beton, Zement, Stahl aufbauen.
Und was die Nutzung betrifft, also gibt es dann auch schon gleich Konzepte, die genauso sinnvoll wären, wie was man dann neu hinstellen würde?
Tatsächlich passiert es im Moment häufig, das ist sehr irritierend, dass die alte Nutzung abgerissen wird und quasi genau das Gleiche wieder an derselben Stelle aufgebaut wird. Und das macht ja einfach überhaupt gar keinen Sinn. Es ist ja viel sinnvoller, die Struktur weiter zu nutzen, die man schon hat. Entweder für die gleiche Nutzung, da smart reinzugehen oder eben auch mit einer intelligenten Planung zu gucken, wie kann ich das flexibel weiter nutzen oder umnutzen. Also im Moment aktueller Stand, Corona-Lage hat viel Homeoffice zum Beispiel ja auch ermöglicht. In den großen Städten, wo der Wohnungsdruck unheimlich groß ist, steht viel Bürofläche leer. Auch die könnte man relativ schnell zu Wohnraum umnutzen, wenn man denn wollte und die Regularien entsprechend ändern würde. Und es würde viel schneller gehen als Neubau, Neubau, Neubau. Also auch das ist auch günstiger im Preis, den Bestand weiter zu nutzen, weil man schon ganz viel Materialien hat. Und eben auch in der Zeitschiene bringt das Vorteile.
Wir werden nachher noch darauf eingehen, was da für Kräfte sozusagen aufeinanderprallen, was die Beharrungskräfte auch sind und die Interessen vielleicht. Aber vielleicht gehen wir noch mal jetzt von diesem besseren Nutzen als Abreißen zu einem weiteren Punkt von diesem Statement von Architects for Future. Wie gesagt, der erste war hinterfragt abrisskritisch. Danach geht es um Materialien. Also warum ist die Dominanz von Beton und Stahl und Glas so problematisch, hatten Sie auch am Anfang gleich genannt. Und womit sollte man stattdessen bauen?
Wir machen uns davon keine Vorstellung. Wenn wir über Klimawandel oder die Klimakrise sprechen, reden viele ja vom Fleischverzicht oder vom Flugverkehr. Aber ein riesen Klimahebel liegt zum Beispiel in der Zementproduktion. 8% der weltweiten CO2-Emissionen entstehen bei der Zementherstellung. Und das ist fast dreimal so viel, wie der gesamte Flugverkehr ausmacht. Das heißt, da müssen wir eigentlich ran. Wir müssen Beton unheimlich zurückfahren. Das ist natürlich ein sehr gefälliger, praktischer Rohstoff, der schnell verwendet werden kann. Aber er hat einfach einen wahnsinnig schlechten ökologischen Fußabdruck. Und deswegen heißt es, ihn da konsequent zu reduzieren, wo wir das können. Das heißt, in die Höhe gehen mit nachwachsenden ökologischen Rohstoffen, wie zum Beispiel Holzbau. Aber wir sprechen eben auch viel von Gräsern, also Stroh oder Hanffasern, die man für die Fläche benutzen kann, dann mit einem Verbund zum Beispiel aus Lehm oder auch aus Kalk.
Und das kann man auch in die Höhe, also kann ich ein Hochhaus bauen mit Fachwerk und Stroh?
Ja, inzwischen ist die Holztechnik da wirklich sehr, sehr weit. Also der Stand der Technik ist auch viel, viel weiter als unsere gesetzlichen Rahmenbedingungen aktuell. Da müssen wir auch dringend dran gehen, um das zu vereinfachen. Also in Asien werden schon Hochhäuser wirklich damit gebaut, mit Holzbaukonstruktionen. Aber auch zum Beispiel in unseren europäischen Nachbarländern wie der Schweiz oder in Österreich ist es viel üblicher, auch mit Holz im mehrgeschossigen Wohnungsbau unterwegs zu sein.
Und wenn man da jetzt im großen Maßstab zum Beispiel von Beton auf Holz umsteigen wollte, ist es bis zum Ende sozusagen durchgerechnet oder stößt man dann gleich an das nächste Problem, dass man sagt, ja, wo kriegen wir jetzt das ganze Holz her? Müssen wir jetzt die Wälder abholzen?
Also im Moment ist es so, dass Holz genügend vorhanden ist. Der Holzpreis, man liest das im Moment in den Medien immer wieder, steigt gerade. Das liegt aber daran, dass es viel auch exportiert wird. Im Moment haben wir in Deutschland viel Schadholz auch, was vom Borkenkäfer befallen ist, was gerodet werden musste und was unbedingt auch verbraucht werden muss, weil man es gar nicht so lange lagern kann. Wir haben aber gar nicht genug Sägewerke, die das quasi zu Bauholz umfabrizieren können. Und prinzipiell gibt es mit einer nachhaltigen Forstwirtschaft da durchaus Möglichkeiten, immer genügend Holz wieder auch nachwachsen zu lassen. Das ist ja das Schöne an diesem Rohstoff, dass er auch wieder neues CO2 bindet und damit Gebäude sogar zu CO2 senken werden können, weil sie ja dann langfristig CO2 auch aus der Luft nehmen und speichern.
Und der Borkenkäfer knabbert dann nicht das Hochhaus weg?
Nein.
Punkt 3 des Statements von Architects for Future ist besonders grundsätzlich. Der heißt, entwerft für eine offene Gesellschaft. Was ist damit gemeint? Also für eine offene Gesellschaft und nicht was?
Naja, uns geht es neben der ökologischen Nachhaltigkeit auch um die soziale Nachhaltigkeit. Bauen spielt ja nicht nur eben in der Wirtschaft und in Materialien und im Klimaschutz eine große Rolle, sondern eben auch bei den Fragen des sozialen Wohnraums, des bezahlbaren Wohnraums, den Fragen, wie wollen wir gemeinsam in der Stadt leben, wie können Regionen wieder lebendig werden, also auch die ganze Raumordnung und Regionalentwicklung spielt damit rein. Und wir möchten eben dazu anregen, dass auch mehr gemeinschaftlich gebaut wird, also gemeinwohlorientierte Projekte gefördert werden und vielleicht auch Projekte gefördert werden, wo es Wohnangebote für verschiedene Generationen gibt, sodass es da auch Bewegung reinkommt in den Wohnungsmarkt und Seniorinnen und Senioren nicht in riesigen Wohnungen sitzen, wenn ihre Kinder ausgezogen sind, keinen vergleichbaren, bezahlbaren Wohnraum finden und wiederum Familien keine größeren Wohnungen finden, wenn sie Kinder bekommen. Und im Moment stagniert das, weil der Druck auf den Wohnungsmarkt so hoch ist und die Mieten, die neuen Mieten einfach so immens hoch sind.
Sie hören SWR 2 Tandem in der ARD-Themenwoche Stadt, Land, Wandel. Unser Gast ist die Architektin Elisabeth Brohrmann und wir sprechen darüber, wie wir nachhaltiger bauen können, weil der Status quo dramatisch viel zur Erderwärmung beiträgt. Und wenn wir da wieder so auf die Gesamtsituation blicken, Frau Brohrmann, Architects for Future haben sich im Frühjahr mit einer Petition an den Bundestag gewandt und auch einen Brief jetzt an die Teilnehmenden der laufenden Koalitionsverhandlungen geschrieben. Was sind da so die dringlichsten Forderungen?
Das, was wir gerade auch schon besprochen haben, einfach weg von dem Fokus auf den Neubau und weg von dem Fokus auf die reine Betriebsenergie. Also wir sind gerade auch dabei, mit den BauministerInnen ins Gespräch zu kommen. Wir haben nämlich einen Vorschlag für eine Umbauordnung erarbeitet. Im Moment sind alle Baugesetze eigentlich, wie gesagt, auf den Neubau ausgerichtet. Und das Bauen im Bestand, das Sanieren, das Umbauen ist sehr, sehr schwierig, weil das immer zu Einzelgenehmigungen führt. Und im Prinzip, wenn man an ein bestehendes Gebäude rangeht, sofort auch die Standards für einen Neubau erreichen muss, was zum Beispiel Schallschutz oder so etwas betrifft. Und das macht es sehr kompliziert und wenig kalkulierbar für Architekten und Architektinnen. Und wenn wir da mehr Standards reinbekommen und erleichterte Regularien, um eben auch das Klima damit reinzubringen, aber eben auch die Ressourcenfrage, dann kommen wir da ein ganzes Stück weiter. Also das ist sicherlich ein Fokus.
Ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber bei welcher Partei rennen Sie da offene Türen ein? Welche bremst eher?
Erstaunlicherweise eigentlich bei allen. Alle sagen, ja, uns ist es bewusst. Also gerade die baupolitischen SprecherInnen der verschiedenen Parteien sagen, ja, wir sprechen darüber. Aber es ist einfach noch nicht genügend Thema in der allgemeinen Politik, sodass da drauf geachtet wird, das wirklich auch zu beschließen, mutige Schritte voranzugehen. Es gibt zum Beispiel ganz gute Gesetze, die eigentlich einen guten Ansatz haben, wie zum Beispiel das Gebäudeenergiegesetz, was eben vorschreibt oder eben Grenzwerte setzt, wie viel ein Gebäude im Betrieb verbrauchen darf an Energie. Aber es lässt eben diese graue Energie völlig außen vor. Und das ist ein riesiger Hebel. Da hoffen wir sehr und fordern das sehr von der neuen Regierung, dass sie da endlich nachbessert.
Und sind es dann in erster Linie alte Zöpfe, die gekappt gehören, oder sind es handfeste Interessen, die dem entgegenstehen, dass sich da was ändert?
Beides sicherlich. Also die Baubranche ist sicherlich eine sehr behäbige Branche, die sich nicht so leicht verändern kann, weil die Gesetze eben auch sehr an Sicherheitsbedingungen geknüpft sind. Aber wir haben im Prinzip keine andere Chance. Wir kriegen diese Bauwende ja nur gemeinsam hin. Also wir brauchen die Akteure aus der Politik, wir brauchen die Akteure und Akteurinnen aus der Wirtschaft, sowohl im Bau als auch in den Immobilien, um da einfach gemeinsam die Klimakrise zu bewältigen und das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Ansonsten werden wir das nicht schaffen.
Ist wahrscheinlich wie bei den Autobauern auch, dass es ein großer Kraftakt wäre und der natürlich auch erstmal viele Investitionen wahrscheinlich erfordert.
Korrekt, das ist ein guter Vergleich. Die Baubranche ist wirtschaftlich betrachtet ungefähr so stark wie die Automobilbranche. Und da haben wir es ja auch gesehen, dass wenn wir nicht rechtzeitig den Wandel vollziehen und uns den Innovationen und den Notwendigkeiten stellen, verpassen wir auch ein Stück weit den Anschluss. Und hier haben wir in der Baubranche noch die Chance, dass Deutschland da auch Vorbild sein kann und Vorreiter. Und diesen Anschluss sollten wir auf gar keinen Fall verpassen.
Bundespolitisch ist das Bauen beim Innenminister angesiedelt, eben beim Ministerium des Innern für Bau und Heimat. Sie fordern ein Bauministerium, ne? Was könnte das ändern?
Wir haben den Eindruck, dass es gerade das Bauen im Innenministerium ein bisschen auf verlorenem Posten ist. Da gibt es sehr ambitionierte einzelne Personen, die auch die richtigen Ideen, glaube ich, schon auf dem Schirm haben. Aber es fehlt eben der gesamtpolitische Mut, da voranzugehen. Und Bauen hat so viele Antworten auf viele Herausforderungen der heutigen Zeit, dass die einfach zusammenhängend gedacht werden müssen. Also sei es die Kreislaufwirtschaft, sei es das bezahlbare Wohnen, sei es Rohstoffe oder eben Umwelt- und Klimaschutz, Flächenversiegelung sind noch so ein paar Stichworte, die man da nennen kann. Und im Moment ist das halt sehr zerklüftelt in verschiedenen Ministerien verteilt. Und wir denken, so entfaltet es gerade keine Kraft. Und die brauchen wir aber, weil in der Baubranche einfach so ein riesiger Klimahebel und Ressourcenhebel steckt.
Nun sind aber die Politiker nicht die einzigen, die da eine Rolle spielen. Wie steht es denn in ihrer Zunft, also so unter Architektinnen und Architekten? Wie viele sind da for future?
Das ist ganz interessant. Auch da rennen wir eigentlich offene Türen ein. Viele wissen einfach nicht, wie es geht. Denn auch die Lehre, sowohl an den Hochschulen, aber natürlich auch an den Berufsschulen. Also wir brauchen ja auch die Handwerker und Handwerkerinnen dazu, um diese Wende zu vollziehen. Wissen zum Großteil eben nicht, wie nachhaltig gebaut werden kann. Und auch da sehen wir eben einen großen Auftrag für uns, dieses Wissen transparent weiterzugeben, zu bündeln, sich darüber auszutauschen mit der Fachexpertise und mit dem Schwarmwissen, was wir bei Architects for Future bündeln.
Das heißt, man muss dann auch, kommen wir noch drauf, an die Universitäten rangehen. Wir sprachen eingangs so von besonders ärgerlichen Neubauten. Sie haben von Beton und Glas und Stahl gesprochen. Müssten, oder ist es zu her gedacht, müssten Architekturbüros manche Aufträge auch einfach ablehnen oder an Bedingungen knüpfen, wenn das geht?
Konsequenterweise natürlich schon. Dennoch sehen wir eigentlich die großen Hebel in der Politik. Die Kommunen müssen entsprechendes Bauland so ausweisen oder Baugenehmigungen so vergeben, dass da einfach Nachhaltigkeit nicht ein netter Zusatz ist, sondern ein grundlegendes Entscheidungskriterium. Und da liegen die Hebel. Also es gibt natürlich viele Architekten und Architektinnen, die das aus einer Freiwilligkeit heraus und aus einer Überzeugung längst praktizieren. Und viele gute Beispielprojekte sind gebaut, die zeigen, dass das ästhetisch, aber auch finanzierbar ist und möglich ist. Aber der große Hebel liegt ja daran, das System auch zu verändern und da die Regularien so anzupassen, dass nachhaltiges Bauen vereinfacht wird und da auch Förderungen abzugreifen sind.
Da kommen wir auch noch drauf, auf die positiven Beispiele, die es da so gibt. Mich wird noch eine Gruppe der Akteure in diesem Szenario interessieren, nämlich wir Wohnenden oder Bürger, die es schön haben wollen. Es lebt ja immer noch dieser viel zitierte Traum vom eigenen Häuschen, womöglich noch im Grünen. Wird schon lange kritisch gesehen, aus vielen Gründen, von der Flächenversiegelung auch bis zum Verkehr und so. Würden Sie auch als Architektin sagen, ja sorry, der Traum ist aus?
Ja, wenn wir uns die Tatsachen vor Augen führen, können wir uns das im Prinzip nicht mehr leisten. Viele können sich das heute schon finanziell nicht mehr leisten, weil es einfach viel zu teuer geworden ist. Aber auch gesellschaftlich betrachtet, im Rahmen der Klimakrise können wir uns nicht leisten, so viel Fläche weiter zu versiegeln und so viel Rohstoffe, so viel Energie weiter in einen Neubau zu stecken. Und statistisch gesehen ist es auch so, dass es genügend Einfamilienhäuser im Bestand gibt, um eigentlich allen Familien, die gerne so wohnen möchten, zu ermöglichen. Auch da muss man im Prinzip Anreize schaffen, den Leerstand in den Dorfkernen zu aktivieren. Auch das erleben wir ja häufig, dass die Ortskerne eigentlich veröden und rundherum weitere Neubaugebiete ausgewiesen werden. Das ist ja absurd, weil der Bestand ist ja da, der genutzt werden könnte.
Ist das nicht auch frustrierend für Sie als Architektin mit Architektinnen-Fantasie? Man könnte so tolle Sachen entwerfen und machen und muss dann sagen, lass lieber den alten Kram stehen.
Also natürlich ist es irgendwo auch absurd, dass wir als Architekten und Architektinnen fordern, lasst uns nicht mehr bauen. Wir graben uns ja unser eigenes Wasser ab und natürlich auch das, was wir gelernt haben. Aber auch da müssen wir gucken, was ist zukunftsfähig und da auch vielleicht unser Narrativ ein bisschen ändern, unser Selbstverständnis anpassen. Nicht mit den Träumen vom Hochglanz-Einzelprojekt, sondern halt eben vielleicht mehr vom wertvollen, wertschätzenden Umbau, von der schönen Sanierung. Und daran zu gehen, weil wir eben auch wissen, was wir für eine gesellschaftliche Verantwortung damit tragen.
Weil wir vom notwendigen Recycling in der Baubranche sprachen, da sind die Holländer ganz vorne, nämlich beim sogenannten Urban Mining. Darum frage ich unseren Studiogast, die Berliner Architektin Elisabeth Brohrmann, was ist das Urban Mining und was machen die Niederländer da besser als wir?
Urban Mining bedeutet, die Bauprodukte und die Baumaterialien, die in einem Bestandsbau schon verwendet wurden, weiter zu nutzen, wenn dieser rückgebaut wird. Das bedeutet zum Beispiel, dass Fenster, die schon mal irgendwo eingesetzt waren, so ausgebaut werden, dass sie an anderer Stelle wiederverwendet werden können.
Und das ist ganz unüblich heute?
Total. Also es übernimmt kaum ein Hersteller dafür Garantien, dass man das eben auch nochmal ein zweites Mal einsetzen kann. Das ist tatsächlich auch die Krux. Das ist in den Niederlanden schon wesentlich einfacher, da erneut Zertifikate für zu bekommen. Die Niederländer haben sich auf die Agenda gesetzt, dass sie bis 2050 komplett zirkulär bauen möchten. Das bedeutet, dass aber auch so konstruiert werden muss, dass die Baustoffe wieder auseinandergenommen werden können. Im Moment bauen wir viel mit Mörtel, mit Kleber. Alles ist so miteinander verwoben, dass wenn man abreißt, also dass ein Rückbau eigentlich gar nicht mehr möglich ist, sondern man sofort abreißen muss und alles Schutt ist und alles auf die Halde kommt und nicht wieder verwendet werden kann. Es wird zwar davon gesprochen, dass es zum Beispiel auch eine hohe Recyclingquote gibt, in der Regel ist es aber ein sogenanntes Downcycling, wo die Qualität einfach sehr viel reduzierter wiederverwendet wird. Und wir fordern eben, Urban Mining bedeutet, der Wert der Bauprodukte bleibt auch erhalten. Also man investiert auch in etwas, was dann wieder und wieder benutzt werden kann und damit im Kreislauf bleibt und auch seinen Wert erhält.
Ist die Idee noch ganz neu oder sind wir ein Stück weit zumindest schon auf dem Weg dahin, wenn Holland zeigt, dass es geht?
Ja, es gibt gute, man nennt das dann Cradle-to-Cradle-Prinzipien. Das ist auch eine NGO, die da gute Prinzipien entwickelt hat. Viele Forschungsinstitute arbeiten auch daran. Auch in der Schweiz ist das schon sehr populär und möglich, Sekundärbaustoffe wieder einzusetzen. Hat auch manchmal was mit einer gewissen Ästhetik zu tun. Wir sind natürlich gewohnt, auch da wieder, dass alles bright and shiny ist, wenn wir neu bauen. Und da vielleicht auch auf eine Ästhetik zu gehen, zu sagen, okay, die Tür ist vielleicht nicht mehr ganz up to date, aber sie ist noch in Ordnung und ich kann sie weiter benutzen. Oder ich gebe ihr vielleicht einfach nur einen neuen Anstrich, statt sie komplett zu verschrotten und eine neue Tür einzusetzen.
Bleiben wir noch ein bisschen beim Positiven. Wo sehen Sie denn sonst auf der Welt Projekte, wo stehen Häuser, die Ihrer Ansicht nach Maßstäbe setzen?
Naja, es ist mehr ein Puzzle aus vielen Aspekten als das oder das eine Vorreiterprojekt. Es wird noch an vielen Stellen erprobt und viele Projekte fokussieren sich dann auf einen Aspekt, also Beispiel Kreislauffähigkeit oder Urban Mining oder Beispiel nachwachsende Rohstoffe. In Düsseldorf entsteht gerade ein kreislauffähiges Projekt im Cradle-to-Cradle-Prinzip. In Hamburg entsteht gerade ein Hochhaus aus Holzbau. Berlin ist zum Beispiel auch weit vorne. Die haben sich auch als Ziel gesetzt, zur Schwammstadt zu werden, also mehr Flächen zu entsiegeln und Naturereignissen wie Überhitzung und Überflutung besser damit begegnen zu können. Aber auch der Holzbau ist in Berlin erleichtert worden. Österreich ist weit vorne in der Verwendung von nachwachsenden und natürlichen Baustoffen. Und auch das macht Hoffnung, dass es geht.
Ich sah eine Fernsehdokumentation über Singapur, wo sich das städtische Klima durch bepflanzte Dächer und Fassaden verbessern soll. Wäre das auch was für Deutschland? Vergeuden wir unsere Dächer?
Unbedingt. Jedes Dach sollte ein Gründach werden. Am besten gleich noch Solarpaneele obendrauf, um gleich die Energie auch am Gebäude zu gewinnen. Mhm. Grünfassaden sind total wichtig. Wien ist da ein großer Vorreiter für. Die haben da schon Regelungen gefunden, dass sofort die Fläche, die neu versiegelt wird, am Gebäude selbst ausgeglichen werden muss. Natürlich haben wir andere klimatische Bedingungen als in Singapur. Da braucht man natürlich andere Pflanzen und muss es auch entsprechend pflegen. Aber es gibt viele Studien dafür und auch an den Gebäuden, wo es schon gemacht worden ist, wo es wirklich das Mikroklima enorm verbessert. Und das hat auch einen gesundheitlichen Faktor.
Und zwar auch seelisch, nehme ich an. Also man sieht diese Häuser und denkt, wow, das ist ja wie in der Natur wohnen. Ist es dann auch erheblich teurer oder rechnet sich das irgendwie?
Ich würde sagen, das rechnet sich, denn diese Begrünung ist ja gleichzeitig auch Verschattung im Sommer. Das heißt, ich muss weniger kühlen und es ist auch Wärmedämmung im Winter. Das heißt, ich muss weniger heizen. Dadurch entsteht ja eine Luftschicht, die das Gebäude umgibt und das auch noch ökologisch und nachwachsend. Das ist auf jeden Fall ein Gewinn.
Es geben der renommierte Pritzker-Preis für Architektur dieses Jahr an Lacaton und Jean-Philippe Vassal. Das ist ein französisches Architekturduo, darauf spezialisiert, Bestandsbauten eben zu erweitern und klimafreundlich zu sanieren, um so Abriss zu verhindern. Ganz in Ihrem Sinne. Ist das ein wichtiges Signal? Bewirkt das was?
Unbedingt. Das ist ein starkes Zeichen. Eigentlich auch schon mit der Vergabe des Pritzker-Preises an Aravena 2016 hat die Jury gezeigt, wir wenden unseren Blick ab, weg von den großen Repräsentationsbauten hin zur Alltagsarchitektur, die den sozialen Faktor oder eben den ökologischen Faktor mehr in den Fokus rückt. Und Lacaton Vassal hat tolle Beispielprojekte gezeigt, wie sie mit ganz minimalen Eingriffen Bestandsgebäude so erneuert und saniert hat und erweitert hat, dass sie a, energetisch saniert wurden, aber eben auch in der Nutzung erweitert wurden. Also es gibt zum Beispiel einen Plattenbau mit zum Teil auch Sozialwohnungen, wo die Mieter sogar drin wohnen bleiben konnten, während das saniert wurde. Und die haben ein ganzes sozusagen Balkonregal vor ihre Fassade gestellt bekommen, sodass die auch neuen Raum dazu gewonnen haben, aber eben auch eine Verschattung dazu bekommen haben. Und diese Fläche ist dann sozusagen auch energieeffizient und damit auch gleichzeitig die Dämmung für das Gebäude.
Da sind wir wieder auch bei dem, was Sie vorhin sagten, dass es vielleicht ein bisschen weggeht von diesem Architektenideal mit diesen strahlenden Renommierbauten. Es gibt so ein lustiges Zitat von Frank Lloyd Wright, der als Zeuge vor Gericht aussagen musste und dann bei seiner Berufserklärung gesagt hat, er sei der bedeutendste Architekt der Welt und wurde natürlich kritisiert dafür und hat dann hinterher gesagt, ich musste das sagen, ich stand ja unter Eid. Leben wir jetzt also in der Zeit, die demütigere Architekten und Architektinnen braucht und kriegt?
Ich habe den Eindruck, also wir erleben das ja auch bei uns in der Bewegung, dass viele von den Studierenden, die jetzt ins Berufsleben starten, auch sagen, wir suchen beziehungsweise auch nach einer Möglichkeit mit der Architektur tatsächlich auch einen Mehrwert für die Gesellschaft und für die Umwelt zu schaffen. Das haben sich die anderen vorherigen natürlich auch auf die Brust geschrieben. Aber wir müssen eben auch auf das reagieren, was jetzt in unserer Zeit aktuell ist. Und das ist nun mal die Klimakrise, das Rohstoffproblem und die Energieknappheit.
Die Architektin Elisabeth Brohrmann ist unser Gast in SWR 2 Tandem. Gebürtige Kölnerin, heute in Berlin. Dazwischen, klar, ein Architekturstudium und zwar in Karlsruhe und Aachen. Wie verlief Ihr Weg zur Architektur? Also war das schon früh Ihr Traumberuf?
Ja, vielleicht. Also ich finde, wenn man durch Städte läuft und sich bewusst macht, was uns eigentlich umgibt, ist man ja fasziniert von den Gebäuden und der Stadtgestaltung, die uns umgibt. Und für mich ist die Architektur eine perfekte Mischung aus Gestaltung, aus Konstruktion, aus Materialkunde, aus sozialen Aspekten, aber zum Beispiel auch aus psychologischen Aspekten. Und das macht eine bunte Mischung aus, die wahnsinnig faszinierend ist und auch wahnsinnig viel Spaß macht.
Und als das dann Ihr Beruf oder Ihr Berufsweg wurde oder Ihr Ausbildungsweg, ab wann hatten Sie das Gefühl, dass Ihre Branche nicht zeitgemäß agiert, dass sich da was ändern sollte?
Im Prinzip von Anfang an. Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Klimaschutz kam auch schon zu meiner Schulzeit als großes Thema nach vorne. Wir hatten da Tschernobyl und wir hatten Atomkraft und so weiter. Das hat mich natürlich auch als Jugendliche schon geprägt. Und dann habe ich im Architekturstudium gezielt nach Angeboten zum nachhaltigen Bauen gesucht und fand aber nichts oder nur sehr, sehr schwer zugängliche Informationen. Das war viel zu wenig. Und dann habe ich versucht, über Praktika oder auch Aufenthalte im Ausland da näher dran zu kommen. Aber auch da lag der Fokus immer auf dem Punkt der Betriebsenergie, der Gebäudeeffizienz. Und das führt, wie wir ja schon erläutert haben, gar nicht weit genug. Und nach verschiedenen Stationen in größeren und kleineren Architekturbüros habe ich mich dann eben dem Bauen im Bestand und den Sanierungen gewidmet und da eben auch festgestellt, dass man zwar nach den Architekturlorbeeren da keine ernten kann, wirklich, weil man eben nicht mehr im Hochglanz-Architekturmagazin abgebildet wird, aber es macht halt auch Freude und es ist sehr interessant, mit diesen alten Schätzchen umzugehen und die weiterzuentwickeln und wieder neu zum Leuchten zu bringen oder eben auch wieder neu zu erschließen und anderen Menschen zur Verfügung zu stellen.
Wie ist das bei Architects for Future? Da arbeiten Sie ja ehrenamtlich mit. Da geht man nun nicht regelmäßig demonstrieren, so wie Fridays for Future. Wir sprachen vorher
schon
von... Doch auch, also aber nicht als...
Wir schließen uns da schon an.
Aber man wird nicht jetzt in erster Linie dort als Architekten für die Zukunft wahrgenommen. Wir hatten es von der Petition, vom offenen Brief an die Politik. Was machen Sie sonst? Wie engagieren Sie sich da?
Architects for Future arbeitet im Prinzip mit drei Schwerpunkten. Einmal diese Öffentlichkeitsarbeit, wo wir uns eben an die Politik wenden, wie Sie gerade schon gesagt haben, aber eben auch an die breite Öffentlichkeit, die eben noch viel zu wenig über den Klimafaktor Bausektor redet. Und wir versuchen natürlich auch, die Interessierten und Neugierigen miteinander ins Gespräch zu bringen, zu verknüpfen. Wir arbeiten in Ortsgruppen und auch in Themengruppen deutschlandweit, wo gemeinsam diskutiert wird, gemeinsam nach Lösungen gesucht wird, weil das unterscheidet uns natürlich ein Stück weit von den Fridays. Wir sind ja alles Fachexperten und Expertinnen und versuchen eben auch aus der Praxis Lösungen zu entwickeln und da konkrete Vorschläge an die Politik heranzutragen, aber eben natürlich auch mit der Bauindustrie, mit der Immobilienwirtschaft ins Gespräch zu kommen, um da eben auch gemeinsam Lösungen zu finden.
Sind Sie da auch international vernetzt? Also gibt es überall auf der Welt vergleichbare Organisationen?
Es ploppt langsam auf, also es macht die Runde. Es gibt ACON, das sind unsere Partner in Großbritannien zum Beispiel oder in Australien, in Amerika. Aber nach und nach gründen sich tatsächlich auch weitere Architects for Future Gruppen. Da sind wir schon Vorreiter. Aber wir haben jetzt zum Beispiel eine neue Ortsgruppe in Polen oder in Dänemark, hat sich jetzt gerade jemand gemeldet, der damit anfangen möchte. Und die unterstützen wir dann natürlich auch im Aufbau dieser Strukturen und mit unseren bereits erarbeiteten Ergebnissen und Projekten.
Ehrenamtlich, ich sage es nochmal, wie viel Zeit nimmt es für Sie in Anspruch?
Ich habe für mich die Entscheidung getroffen, dass ich meinen Job in Teilzeit ausübe, um eben auch Zeit für dieses Ehrenamt zu haben, weil ich denke, jetzt ist die Zeit, da was zu verändern. Ich finde, wir sind alle gefragt, diese Herausforderungen als Gesellschaft anzugehen und unseren Teil dazu beizutragen. Für mich ist das mindestens ein Tag in der Woche plus x Stunden nach Feierabend und am Wochenende.
Über welchen Erfolg haben Sie sich zuletzt gefreut?
Die Petition ist natürlich wahnsinnig durch die Decke gegangen. Die hatten wir Anfang des Jahres 2021, konnten die tatsächlich dank der fast 60.000 Unterschriften, die wir sammeln konnten, auch im Petitionsausschuss im Bundestag vorstellen und diskutieren. Und dadurch haben wir einfach nochmal sehr viel Zuspruch gewonnen, haben eine starke Social-Media-Kampagne dazu gefahren und sind darüber natürlich auch viel in Gespräche mit der Politik gekommen. Aktuell arbeiten wir eben daran, die Umbauordnung nach vorne zu bringen. Nächste Woche findet die Bauministerinnenkonferenz in Erfurt statt. Wir sind gespannt. Wir haben schon gehört, dass sie sich mit dem Klimaschutz und einer Änderung der Musterbauordnung tatsächlich befassen wollen. Wir sind gespannt, welche Versprechungen dann da auch als Ergebnis rauskommen.
Brauchen Sie da noch Mitstreiter eigentlich?
Unbedingt. Je mehr wir werden, desto besser. Unsere große Stärke ist ja das Schwarmwissen und das Fachwissen. Bei uns sind nicht nur Architekten und Architektinnen aktiv, sondern auch Ingenieure und Ingenieurinnen oder auch Handwerkerinnen, Handwerker. Auch gerne Projektentwickler, alle, die mit und um die Baubranche beschäftigt sind, sind herzlich willkommen, sich bei uns mit zu engagieren, ihr Wissen zu teilen und das große Thema weiter nach vorne zu bringen.
Dann mal los. Und danke, dass Sie in der Sendung waren.
Ja, herzlichen Dank für das Gespräch.
SWR 2 Tandem mit Elisabeth Brohrmann, Redaktion Martina Kögel. Sie können diese Sendung wie immer nachhören, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Und was es sonst noch für Sendungen im Rahmen der ARD Themenwoche Stadtland Wandel gibt, steht alles auf swr2.de. Mein Name ist Bernd Lechler. Tschüss.